bin Lady Erlinger aus Düsseldorf. Und wir haben ja noch eine Stunde circa Karfreitag. Und ihr wisst, Düsseldorf liegt in einem Land, in dem es am Karfreitag Tanzverbot gibt. Deswegen muss ich leider diese wunderbare Katze zur Seite stellen, denn irgendwie tanzt sie ja doch. Und das ist verboten. Und ich werde sie zur Seite tun, denn es geht um ernsthafte Dinge, die mit dem Karfreitag zu tun haben. Sehr ernst. Und zwar, wenn wir von einer Raubmord-Cookie sprechen, müssen wir erstmal was festmachen. Da gibt es ja eine Sache, die wichtig ist. Raubmord-Cookien sind ja auch gegen das Urheberrecht. Und Urheberrechter sagen, ja, das ist ja ganz schrecklich. Und Raubmord-Kopierer, die sind ja noch schlimmer als die Taliban. Gut, dann brauchst du also eine Urheberschaft. Dann braucht man auch eine Rechteinhaberschaft. Das ist meistens auch verschiedene Instanzen, verschiedene Personen, wie auch in diesem Fall. Dann gibt es noch ein Musikstück oder vielleicht noch spezielle Anweisungen oder spezielle Charakter des Stückes, das es besonders macht oder wie man das bei so einer braunen Brause kennt, dass da irgendwie so eine geheime Mischung ist, gilt auch manchmal in der Musik. Und dann muss es natürlich auch eben ein Copyright oder eine Prohibition geben, etwas zu verbreiten, irgendein Verbot, wie auch immer. Und es muss ein Interesse an einem Stück geben, damit es überhaupt Raubmord kopiert wird. Weil wenn ein Urheber hingeht, ein Rechteinhaber hingeht, ein Stück hat, aber kein Schwein interessiert sich für, wird es auch nicht Raubmord kopiert. Dann braucht man natürlich die Raubmordkopie. Und ich fange jetzt an mit einem Stück, das ist ein aus der römischen Schule der Spätrenaissance-Gesangs aller A Cappella, aus der Sixtinischen Kapelle von Allegri, das berühmte Miserere. Das Miserere ist die Vertonung von Psalm 51 oder nach der Vulgata von Hieronymus Psalm 50. Und da in diesem Stück, wir sind, ich bin ja nicht christlich, wir sind, weiß nicht, sind christliche Menschen hier? Okay, heil Eris. Gut, auf jeden Fall geht es halt vor allem um Buße und in dem Stück geht es um Buße, es geht um, ja, die Trauer, Karfreitag, es ist also alles andere als fröhlich. Dann haben wir den Rechteinhaber, das ist Papst Urban der VIII, ein sehr illustrer Mensch, unter anderem, das könnte ja manche hier interessieren, war er der Papst, der also das Urteil gegen Galileo Galilei gefällt hat. Allerdings hatten die auch eine Bromance. Die beiden kannten sich vorher, waren Studienkollegen gewesen, waren befreundet. Und eigentlich war also Papst Urban der VIII mit nicht heiligem Namen, also Mario Barberini, waren miteinander befreundet. Es hing sogar in der Bibliothek der Barberinis in Florenz ein Porträt von Galilei. Auch nachdem das Urteil vollstreckt worden ist, der Galilei sich also gesagt hat, nein, ich widerrufe, und dann wurde er wohl dann in eine Villa nach Siena gebracht, um dann sein lebenslänglich etwas bequemer auszusitzen. Dann haben wir das Musikstück, das ist eben das Miserere, das ein A Cappella-Stück, und das Besondere daran ist, nicht unbedingt die Komposition selber, die Gregorio Allegri angefertigt hat, sondern vor allem die, auf Englisch Embellishments, die Ornamente in der Harmonik des Stückes, die also auch so ein bisschen von den Chören in der damaligen Praxis auch wie bei Jazzstücken improvisiert worden sind. Und das hat das sehr besonders gemacht. Und Papst Urban dem VIII. hat das so gut gefallen, dass der sagte, so, das Stück, das wird nur zu den Tenebrae, zu den Trauermetten an Karmittwoch und Karfreitag um 3 Uhr morgens jeweils aufgeführt, okay, zu diesen Messen, ganz also frühen Metten. Und die Noten dürfen nicht verbreitet werden, das ist exklusiv nur hier in der Sixtinischen Kapelle zu diesen Gottesdiensten und sonst gar nicht. Und da hat sich natürlich ein Mythos drum gerankt. Und also hier könnt ihr ja selber sehen, es gab also, der Papst hat selbst an dieser Messe teilgenommen, das war also ungefähr 200 Jahre, knapp unter 200 Jahre, so ziemlich unter der Fuchtel des Papstes. Es gab immer wieder zu diesem Stück. Also, ja, gut, man versucht, ja, gut, bei der Prohibition ist. Also, genau, also wenn man das Stück also zum Beispiel befreit hätte, drohte die Exkommunikation. Das bedeutet, dass, also, sollte man lieber nicht tun. Es gab allerdings zum Beispiel der Kaiser von Österreich, Leopold I., auch im 17. Jahrhundert, der sagte so, nee, ich möchte das doch gerne haben, ich möchte das Stück hören, fragte beim Papst an, der Papst sagte dann, ja gut, ist in Ordnung, sagte seinem Kapellmeister,
Raven hier, sag mir schnell, willst du den Audio auf Kanal 1 oder auf Kanal 2?
Langweilig an, weil die Koloraturen oder halt diese ganzen
zwei
Embellishments gefehlt haben.
Ja.
Und der Kaiser sich darauf beschwert hat und sagte, nee,
das ist schnell raus.
Stück, beschwerte sich beim Papst, Papst feuerte seinen Kapellmeister,
aber kommen wir selber, Kapellmeister auf welchem Kanal?
Ging zur Audienz zum Papst, sagte
es ist Mono.
Das ist doch gar nicht so, der dann, ja, damalige zwei. Papst,
das ist gar nicht alles okay, du hast Pegel auf
sagt, ja gut, dann fahren Sie doch Kamera nach Wien, können Sie das wieder gut machen, hat das wieder gut gemacht, dem Kaiser erklärt,
also
dass
es
halt besondere Gesangssachen
werden,
es ist nicht unbedingt raus, ob das jetzt in Wien nochmal aufgeführt worden ist oder nicht. Allerdings wurde, nachdem dieser gefeuerte Kapellmeister wieder zurück nach Rom kam, wieder eingestellt worden.
Kopfhörer.
Genau, und genau, Mythenbildung, Exkommunikation und das Interesse. Und hier hat man also, das, was das, ich interessant finde, ist, find, ist überhaupt, wer als Rohrkopierer überhaupt in Frage kommt für so ein Stück. Das sind vor allem Leute, die keine Katholiken sind. Denen also eine Exkommunikation eher völlig Wumpe ist, völlig egal ist und sagen können, ja gut, und wenn mich der Papst exkommuniziert, ich glaube ja eben.
Nee, rechts ist es auch.
Und also sind das Leute, die katholisch sind, das sind Protestanten,
links ist Kanal
Engländer,
1, rechts ist Kanal 2.
Die haben ja sich eh schon etwas früher losgesagt von Rom und
okay.
Im 17. Jahrhundert war da also
Moment,
die afrikanische Kirche.
Links
und
ist
18.
Kanal,
Jahrhundert
ist
vor allem
ist Kanal,
sagen sie
kommt das an?
Und musikversessene also,
weil,
Katholiken.
Weil im Moment steckt das Auto nach Kanal 2.
Bei den Protestanten gibt es einen Musiker aus dem 18. Jahrhundert, der auch eine miserere Version gemacht hat, wo man tatsächlich in manchen Fassungen Melodien aus Allegris Stück hört, aber das ist, ja, ich müsste noch nicht mal wirklich ein Remix nennen, sondern das sind wie Samples, wie man es heutzutage in Musikstücken hätte. Also es ist nicht wirklich ganz raumkopiert. Dann hat man, die Engländer, da gab es vor allem im 18. Jahrhundert einige englische Lords und so weiter, Interessierte, die nach Rom sind. Und immer wieder so, wie auch immer, an Sachen rangekommen sind, dann irgendwelche Noten gekommen sind, sodass die, Academy of Ancient Music im Mitte des 18. Jahrhunderts dieses Stück doch relativ oft hat aufführen lassen und das schon relativ
beliebt war,
aber zu den eher usual pieces.
Also müsste der Eingang 1 sein.
Und allerdings haben halt die meisten dieser befreiten Stücke eben nicht diese Ornamentation, dieses
besonderen Gesang
auf dem Richt, auf dem Eingang, wo sie noch drüben sind, auf Eingang 2.
Dann gab es musikversessene Katholiken, wie ein berühmter Mensch, der hier aus Salzburg kommt, Wolfgang Amadeus Mozart. Der war
im Jahr
1770, war er in Rom, während einer Italien-Tour mit seinem Vater. Und
also,
gibt gewisse Mythen, die sagen, er war 14, andere sagen, er war 12.
Ja, wenn ich einstecke bei 2.
Zur Barmitte am Karmittwoch
in
der Sistine-Kapelle hat sich das angehört und dann aus dem
Gedächtnis
heraus aufgeschrieben zu Hause. Oder wo sie halt.
Die Technikerin ist gerade auf dem Bett, kommt hier runter.
Auch niedlich beschrieben, also in manchen Geschichten, die so sich darum rumranken, hieß es, der junge Mozart hätte dann wohl seine Aufzeichnung aufgerollt in seinem Hut, und ich stelle mir das in so einem Dreischnitz vor, wie man das damals trug, dann nochmal in die Sixtinische Kapelle reingeschmuggelt, um dann bei der Karfreitagsmesse, also zwei Tage später, noch kleinere Korrekturen an seiner Aufzeichnung aus dem Kopf also anzufertigen. Mozart hatte das also befreit.
Sein Vater war tierisch stolz, schrieb auch nach Hause nach Salzburg und sagte, ja, es gibt ja dieses berühmte Miserere, das ist ja eigentlich verboten, überhaupt aus der Sixtinischen Kapelle rauszutragen. Es gibt vielleicht ein paar rare Aufzeichnungen, aber wir haben jetzt eine viel bessere, weil Wolfgang es aufgeschrieben hat aus dem Gedächtnis. Der Papst bekam Wind davon, das war Clemens der 10. oder 9. Und hat Mozart nochmal nach Rom berufen zu einer Audienz. Mozart hatte wohl angeblich auch ziemlich Angst und dachte so, scheiße, jetzt werde ich exkommuniziert. Mist, das war's dann bei mir. Nee, er hat einen Orden verliehen bekommen, den Orden des Goldenen Sporns. Und das war dann halt auch ein Moment, wo also der Stuhl in Rom langsam so ein bisschen davon abgewichen ist, dieses Stück jetzt so in seiner Rechte, in seinem Besitz zu sehen und so exklusiv für die Sixtinische Kapelle zu, für sich zu veranschlagen. Und der Dr. Burney, das war ein Musikhistoriker, Komponist aus England, der zu derselben Zeit in Italien unterwegs war. Also da gibt es eben verschiedene Geschichten, ob Burney jetzt von Mozart selbst die Aufzeichnungen hat und die nach London gebracht hat, um sie 1771 zu veröffentlichen oder doch von jemand anders bekam. Auf jeden Fall wurde das dann 1771 veröffentlicht durch den Burney und danach hat also auch der Vatikan, der Papst, diesen Bann, diese Prohibition gelöst. Und das Schöne ist, also Mitte im 19. Jahrhundert hat dann auch tatsächlich ein katholischer Priester versucht also die Notation für die Ornamentation mit in eine Aufzeichnung reinzubringen, damit also das noch weiter dieses Stück entwickelt werden kann oder in der Rezeption weiterentwickelt werden kann, weil das einfach ein unheimlich schönes Stück ist, das die Leute sehr, sehr beeindruckt hat, also auch über die Jahrhunderte jetzt hinweg. Dann, das war erst letztes Jahr, hat tatsächlich dann der Vatikan das Stück endgültig befreit, indem also der Chor der Sixtinischen Kapelle eine Fassung auch aus dem 17. Jahrhundert aufgeführt hat für die erste CD, die sie diese dann veröffentlicht, wo eben das Miserere dabei war. Und jetzt möchte ich euch eben diese österliche eine der ersten Raubmordkopien quasi vorspielen, einfach entspannen und genießen. Und ich denke, da muss man nicht irgendwie an irgendetwas glauben oder doch, aber es ist einfach ein unheimlich schönes Stück Musik. Das ist halt einfach gestreamt, das mögen viele auch nicht.
Thank you.
das war erstmal so der erste Eindruck von dem Stück. Und jetzt könnt ihr Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Ansonsten kann ich es nochmal anmachen und ihr könnt euch entspannen. Keine Fragen? Ansonsten kann ich vielleicht... Also da, wenn... Stell dir vor, du bist der Papst, du hast relativ große Macht und du sagst, du möchtest zum Beispiel einen gewissen Gottesdienst, eben diesen sehr wichtigen Gottesdienst, der entsprechend gestalten, die Liturgie gestalten, dann kannst du natürlich hingehen und sagen, ja, ein Dekret erlassen, ein Bann erlassen quasi und dadurch halt zu sagen, ja, wer dieses heilige Stück, dieses wunderbare Stück Musik quasi klaut und aus meiner Sixtinischen Kapelle herausnimmt, der begeht quasi Häresie, der ist ja gegen mich als Vertreter Gott auf der Erde und kann natürlich dann auch von mir als Papst exkommuniziert werden. Ja. Also da muss ich ehrlich sagen, habe ich nichts gefunden. Was ich allerdings weiß, ist, dass der Bernie, dieser, der englische Musikhistoriker, tatsächlich Mozarts Aufzeichnung hatte, die dann für sich übertragen hat zum Druck und dann die Aufzeichnung von Mozart verbrannt haben soll, damit eventuell Mozart keine rechtlichen Probleme mit dem Papst bekommen würde. Also das auf jeden Fall, es wurde sehr ernst genommen. Und dann waren es vor allem die Engländer, die hingegangen sind, die ja eh nicht exkommuniziert werden konnten und gesagt, ja gut, wir nehmen uns diese Narrenfreiheit raus und werden also bei uns in unserem reichen Musikleben in London, das viel weltlicher war, dann dieses Stück gutieren, obwohl wir jetzt nicht katholisch sind, ist halt so ein Stück Musik trotzdem für die immer noch sehr wichtig, sehr erhaben gewesen und die haben das daher also auch rein kulturell sehr genossen. Genau. Ja, könnte man sagen. Also schon allein dieser Mythos, der darum entstanden ist, dass also du dieses Stück nur zu diesen beiden Gottesdiensten, nur in dieser sowieso sagenumwobenen Sixtinischen Kapelle mit diesen wunderbaren Gestaltung dieses Raumes natürlich dieses Stück hören kann zu diesem Frühgottesdienst und man kann sich auch vorstellen, dieser Gottesdienst selbst, wo der Papst eben auch dabei war, bestand daraus, also zu den Tenebrae oder Tenebrae, was ist die lateinische Tenebrae, auf jeden Fall war das so, dieser Schattengottesdienst, das glaube ich irgendwie 27 Lichter auf der auf dem Altar oder halt oben am Anfang angezündet worden und dann bei jedem Gebet, jedem Lied langsam ausgegangen ist und ganz zum Schluss zur Kulmination dieses Gottesdienstes eben das Miserere gesungen worden ist, der Papst vor dem Altar knien, betend dieses Lied und diese letzte Kerze wurde dann quasi für einen Teil des Gottesdienstes weggetragen, um sie dann wieder reinzubringen, als quasi wieder das erwachende Licht Christi, das ja dann wieder kommt am Sonntag. Genau, und es hat also im eher nicht so sakralen London trotzdem gewirkt, weil eben das so diese Kunstfertigkeit von Allegri und eben dieser Chor, der das gesungen hat in der damaligen Arrangement, das waren neun Leute, unter anderem natürlich diese hellen Stimmen, dieses hohe C, das waren Kastraten. Frauen singen das erst später. Also diese Aufzeichnung ist natürlich dann mit entsprechenden Damen, die entsprechenden Stellen singen, das ist auch besser so. Aber da hat man einen Fünferchor, die diese klassischen gregorianisch klingenden Teile singen, die wir gehört haben. Und dann diese ganzen Koloraturen waren dann von einer abwechselnden Sänger aus einer Vierergruppe, die quasi dagegen angesungen haben. Also wie so eine Art, auch aus, wie man es auch aus dem Jazz lustigerweise kennt, auch diese Call and Response so ein bisschen, war halt damals in der sakralen Musik schon eine Sache. Noch mehr Fragen? Gut, ansonsten kann ich anbieten, das Stück einfach weiter zu spielen und er entspannt euch und ich verlasse dann die Bühne, bis das Stück fertig ist.
Yeah.